Ja, danke schön, meine Damen und Herren. Es geht eigentlich nicht nur um Walter von der Vogelweide, beziehungsweise es werden ein paar Beispiele kommen aus meiner Editionsarbeit. Mir geht es hauptsächlich um das Verhältnis von Forschung und Lehre. Und das soll hier jetzt im Mittelpunkt stehen. Ich möchte also sprechen über das derzeitige Verhältnis von germanistischer Forschung und Lehre mit besonderem Blick auf die Quellen, die notwendigerweise auch in der Lehre eine zentrale Rolle spielen. Es ist allen hinlänglich bekannt, dass sich durch die Einführung der BA-Studiengänge die universitäre Lehre deutlich verändert hat. Insbesondere betrifft das die germanistische Medievistik. Viel Zeit hat man nicht mehr, um Studienanfängern die sprachlichen Grundlagen zu vermitteln, die nötig sind, um einigermaßen selbstständig deutsche Texte des Mittelalters erschließen zu können. Diese Tatsache erschwerend kommt noch hinzu, dass ganz grundsätzlich die Voraussetzungen, die heutige Germanistikstudierende von der Schule mitbringen, immer geringer werden. Das wiederum hat seinen Grund darin, dass zumindest in Deutschland der gymnasiale Deutschunterricht ein deutlich anderer ist, als er noch in den 1970er bis 90er Jahren war. Deutschunterricht ist nur noch zu einem Teil, und vielleicht ist es noch nicht einmal der größte, Vermittlung von Literatur, Kultur und Fertigkeiten, literarische Texte zu erschließen. Nicht selten ist es so, dass Literatur zum Stichwortgeber verkommt für allerlei gruppendynamische und kreative Schüleraktivitäten. Das alles führt dazu, dass die Kluft zwischen Schule und Hochschule immer größer wird und vielerorts wären Vorkurse nötig, damit ein gewisser Grundstandard zu Beginn des Studiums gewährleistet ist. Einige Hochschulen haben solche Kurse auch bereits installiert. Aber selbst dann, wenn Grundkenntnisse im ersten Semester vorhanden sind, hat man es derzeit immer schwerer, Studierenden Wissenschaft zu vermitteln oder sie an das, was man so Wissenschaft nennt, heranzuführen. Denn die engen Themen und Zeitvorgaben, zumindest des BA-Studiums, sehen eigentlich keine wirkliche wissenschaftliche Ausbildung der Studierenden vor, sondern sind eher als eine intensive Fortsetzung des Schulbetriebes mit einem oder zwei Fächern zu betrachten. Am Ende findet sich, was das Germanistikstudium angeht, kein Berufsabschluss, sondern allenfalls ein für bestimmte Berufsfelder qualifizierender Pauschalabschluss. Schlüsselqualifikationen soll der oder die Studierende im Laufe des Studiums erworben haben. Vielfach werden diese Qualifikationen mit dem Medienschlagwort verknüpft, neue Medien, Medienkompetenz, mediales Handeln, Medienkritik und so weiter. Nicht viel anders sieht es auch in den Lehramtsstudiengängen aus, die teilweise bereits dem BA-Studium strukturell angeglichen worden sind. Die fachwissenschaftliche Ausbildung ist deutlich konzentriert auf die späteren Bedürfnisse. Der Textkanon ist eng auf das konzentriert, was die gymnasialen Deutschlehrpläne vorsehen. Die meisten Studierenden stellen meines Erachtens auch unselige Kosten-Nutzen-Rechnungen an, dergestalt, dass Lehrveranstaltungen, die keine Mainstream-Themen aufgreifen, kaum besucht werden und dass gerade auch die Relevanz der germanistischen Medievistik für Deutschlehrerinnen in Frage gestellt wird. Man kann und muss sich heute kritisch fragen, was ist aus dem Germanistikstudium geworden, so wie es viele von uns noch kennengelernt haben. Das heißt, ein Studium, wie es im Zeitraum von etwa 1970 bis 90, das wäre meine Generation, oder eben noch viel früher angeboten wurde. Man muss sich fragen, was sind heute die Ziele des Studiums oder welche Ziele sollten es eigentlich sein? Bevor ich versuche, darauf eine Antwort kann man darauf kaum geben, aber doch Perspektiven zu eröffnen, will ich einen Blick kurz auf die wissenschaftliche Entwicklung unseres Faches werfen und konzentriere mich nun auf die germanistische Medievistik. Im Blick zurück zeigen Geisteswissenschaften grundsätzlich oft Jahrzehntzyklen, sowohl was ihre Methoden als auch was ihre Quellenparadigmen angeht. Und Methoden und Paradigmen sind meist beeinflusst von allgemeingesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Strömungen. Der große Boom der Literatursoziologie in den 1970er Jahren ist dafür ein gutes Beispiel, aber auch die feministische Literaturwissenschaft, Stichwort Genderforschung, der letzten zwei Jahrzehnte spiegelt genau das wider. Man sah indes in den 1980er Jahren ein, dass Literatur nicht nur ein sprachlich merkwürdig kodierter soziologischer Befundbericht ist und dass von daher literatursoziologische Methoden bei jedem Text auch an hermeneutische Grenzen stoßen. Es gab also Gegenbewegungen, Rückzüge teilweise in die Immanenz des Kunstwerks, wie überhaupt der Kunstcharakter des literarischen Textes wieder mehr Beachtung fand. Wo stehen wir heute? Schwer mit einem Satz zu sagen. Die letzten zwei Jahrzehnte als von einem Methodenpluralismus gekennzeichnet zu betrachten, ist aber sicher nicht falsch. Und ein Blick auf monografische Neuerscheinungen in unserem Fach zeigt das ziemlich deutlich. Das ist ein Ausriss aus einer Neuerscheinungsliste der ZFDA. Wir haben so Texteditionen, Handschriften, Faksimiles, die herauskommen und dann verschiedene monografische Spezialstudien zu ganz unterschiedlichen Themengebieten. Wie ein etwas ungleichmäßig schwingendes Pendel über einem unebenen Grund stellt sich mir unser Fach derzeit dar. Der Grund, das sind die Quellen, die Texte, einmal glatt und glänzend gemacht, ein andermal unbearbeitet und scheinbar fehlerhaft daliegend. Und das Pendel der Wissenschaft kreist einmal ganz nah über dem Grund, dann wieder auch weiter weg, je nachdem, wer die Schnur auf welche Weise in Schwingung versetzt. Aber dieser unebene Grund, über dem das Pendel kreist und kurvt, ist natürlich Anfang und Ende von allem. Ohne ihn könnte das Pendel keine Gravitationskräfte entwickeln, könnte nicht pendeln und hätte keinen Sinn. Und nun bin ich bei unserem speziellen Teilgebiet der Medievistik, der Editionswissenschaft, angekommen. Wie andere spezifisch hermeneutische Zugriffe hat sich auch die editionswissenschaftliche Methodik in den letzten 30 Jahren deutlich verändert. Aber anders aber präsentiert sich der Weg dieser Veränderungen. Er ist weniger kurvig und zackig, stattdessen deutlich geradliniger verlaufend. In den 1970er Jahren fand eine wichtige und wegweisende editionswissenschaftliche Neubesinnung statt, ins Leben gerufen vor allem von Karl Stackmann, Günther Schweigle, Hugo Moser und Helmut Herforen. Sie opponierten lange vor der New Philology gegen eine zu exzessiv betriebene lachmannianische Textkritik, die sich überdies von Lachmann schon weit entfernt hatte und deren Ergebnis Texte waren, die es wahrscheinlich nie gegeben hat. Es folgten harte, teilweise polemische Auseinandersetzungen zwischen Vertretern der alten Schule und solchen der neuen, handschriftenorientierten. Und in dem Augenblick, als diese Kontroversen etwas weniger heftig geführt wurden, fachte die Rezeption des berühmten Spiculum-Heftes die Diskussion neu an. Wo stehen wir heute? Die Aufregungen haben sich gelegt. Die Berliner Tagung Deutsche Texte des Mittelalters zwischen Handschriftennähe und Rekonstruktion 2004 sowie die internationale Pariser Tagung Pratique philologique en Europe haben gezeigt, dass das alte Wort Dulicar sans spécio nach wie vor Gültigkeit hat. Es hängt von der Textsorte, von der Art der Überlieferung und natürlich vom Ziel der Edition ab, wie man am besten und angemessensten verfährt. In einem Punkt aber dürfte inzwischen bei allen Editoren Konsens herrschen, unabhängig davon, ob Normalisierungen oder auch Konjekturen und vorsichtige Rekonstruktionen für nötig erachtet werden oder nicht. Der Überlieferung der Texte muss größte Beachtung geschenkt werden, ihre Filiation muss sorgfältig untersucht werden, Handschriften dürfen nicht vorschnell abqualifiziert werden, Textvarianten dürfen nicht mit einem Handstreich von weiterer literaturwissenschaftlicher und historischer Analyse ausgeschlossen werden. Zahlreiche neue Ausgaben zeigen Versuche, wie in der Praxis derartige Maximen umgesetzt werden können. Und jetzt berichte ich etwas, was schon vielfach im Laufe dieser letzten 2,5 Tage genannt worden ist. Stellvertretend sei hier die Hugo von Montfort-Ausgabe von Wilhelm Wernfried Hofmeister genannt, die einerseits aus einer auf einer bestimmten Editionsmethode basierenden Print-Edition besteht, andererseits aber auch Materialerweiterungen im Internet aufweist. Neu eben deutlich vorgestellt worden, die Neidhardt-Ausgabe des Salzburger Editorenteams um Ulrich Müller. Sie lediglich als Printausgabe auf dem Markt, allerdings großformatig, sodass erstmals zahlreiche Parallelversionen von Neidhardt-Liedern leicht erforscht werden können. Und schließlich, ebenfalls heute schon vorgestellt worden, die Parzival-Ausgabe, wie sie aussehen wird, haben wir heute gesehen, wie sie aussehen könnte. Ich hatte noch geschrieben, wir wissen nicht, wie sie aussehen wird. Und hatte noch gemutmaßt, dass nach all den beeindruckenden bisherigen Arbeiten es wohl keine Printausgabe eigentlich geben kann. Aber vielleicht eben doch. Nun aber stellt sich eine entscheidende Frage. Könnte man mit einer vollständig elektronisch realisierten Textausgabe des Parzival etwa ein Universitätsseminar bestreiten? Oder eben jetzt allgemeiner formuliert, wie schaffen wir es, die guten, innovativen und richtungweisenden Neueditionen von Texten, von Quellen in den akademischen Unterricht zu integrieren? In der Vergangenheit sah die Praxis ja häufig so aus, dass es sogenannte große wissenschaftliche und eben auch teure Editionen gab, aus denen heraus sogenannte Studienausgaben oder Leseausgaben herausgefiltert wurden, broschiert und kostengünstig, aber meist bar jeden textkritischen Apparats oder Kommentars. Letzteres braucht man in Seminaren nicht, war grosso modo, ist auch vielfach noch grosso modo die Meinung, denn es komme ja nur auf die Vermittlung von literarischen Inhalten an. Ich meine, dass man mit einer solchen Strategie dem aktuellen wissenschaftlichen Stand unseres Faches nicht mehr gerecht wird. Denn auf der einen Seite wird uns aufgrund der gut fortgeschrittenen Überlieferungsforschung immer klarer, in welche Turbulenzen der Textbegriff geraten ist, wie unfest und variantenreich sich Texte oft präsentieren, und auf der anderen Seite tut oder tat man gegenüber Studierenden so, als sei das alles kein Problem. Hier ist der Text, lies und deute ihn. Kommen wir zurück auf meine eingangs gestellte Frage, was sind die Ziele eines Germanistikstudiums oder welche Ziele sollten es sein? Literaturtheoretische, mediengeschichtliche und auch sprachwissenschaftliche Forschungen der letzten 2 bis 3 Jahrzehnte haben, denke ich, deutlich gezeigt, dass Literatur mehr ist als nur ein versprachlichter Inhalt. Ein Text ist sehr viel komplexer. Forschungsgegenstand darf nicht nur sein, was er als Medium transportiert, und auch Lehrgegenstand darf nicht nur sein, was er als Medium transportiert, sondern auch die Medialität selbst, die wiederum Aufschlüsse gibt über das oft feinmaschige kulturelle, kulturtechnische und soziale Netzwerk, dem eine gehörige Portion Dynamik innewohnt. Den einzelnen Text in diesem dynamischen, stets in Bewegung befindlichen Netz zu verorten, ist eine der vornehmsten Aufgaben der Literaturwissenschaft. Natürlich ist es wichtig und interessant, darüber zu diskutieren, wann bei Tristan und Isolde die Liebe einsetzt und ob Walter von der Vogelweide Mädchenlieder gedichtet hat. Aber eigentlich macht diese Diskussion erst dann Sinn, wenn der mediale Status der Textquelle verdeutlicht worden ist, wenn dem Interpreten und eben auch dem Studierenden und der Studierenden zumindest Ausschnitte des dynamischen Netzwerkes deutlich vor Augen geführt worden sind. Provozierend hatte Bernard Giacquilini formuliert, l'œuvre littéraire au Moyen-Âge est une variable. Diese besondere mediale Situation mittelalterlicher Literatur muss ein fester Bestandteil des universitären Literaturunterrichts sein oder werden. Und das bedeutet, dass wir im akademischen Unterricht nicht mit abgespeckten, simplifizierten Ausgaben arbeiten dürfen, sondern mit wissenschaftlichen, die aber in besonderer Weise didaktisch aufbereitet sind. Einerseits bedeutet Didaktisierung das, was manche Ausgaben schon in der Vergangenheit mitbrachten. Erschließungshilfen nämlich mannigfacher Art. Das kann geschehen durch Übersetzungen, als Beispiel die Parzival-Ausgabe mit einer synoptischen Übersetzung oder durch umfangreiche Kommentare, wie jetzt sehr schön und sehr üppig in der neuen Lancelet-Ausgabe von Florian Kragel zu sehen, oder aber durch auffällige Kontextualisierungen, wie sie bereits sehr vorbildlich, finde ich, in der Walter-Ausgabe von Wilmans Michels realisiert worden sind. Denn das ist sozusagen wirklich Kontextualisierung im Wortsinne auch. Sie haben sozusagen den literarischen Text hier, hier fängt er an, und er ist im Sinne des Wortes nun von Text, von Kontext umgeben. Vor jedem Ton gibt es also hier eine Erläuterung, teilweise eine kurze Inhaltsangabe, aber auch Erläuterungen zur Überlieferung finden sich hier, zur Echtheit, was man inhaltlich heute vielleicht anders sehen würde, aber bevor sozusagen der Rezipient überhaupt zum Text kommt, werden ihm Informationen über diesen Text geliefert und dann hier unten etwa in Art von Fußnoten gibt es dann lexikalische, grammatikalische Hilfen, hermeneutische Hilfen, Parallelstellen, die dem Verständnis des Textes förderlich sind. Das halte ich also für eine außerordentlich progressive und auch rettenswerte, nachahmenswerte Methode. Solche Instrumente müssen unbedingt gepflegt und weiterentwickelt werden. Nur eher selten bisher aber finden sich Hilfestellungen, was die Überlieferungssituation eines Textes angeht. Hier wären neue Konzepte zu entwickeln und zu erproben. Ein Studierender sollte von Anfang an produktiv irritiert werden. Ihm sollte bereits beim Aufschlagen der Textausgabe deutlich werden, dass er seine hermeneutischen Anstrengungen immer nur auf eine bestimmte Momentaufnahme von einem Text richtet und dass sich seine Interpretationen auf die in der Überlieferung sichtbare Textdynamik einzulassen haben. Ich möchte abschließend, jetzt komme ich zu meinem eigenen Projekt, ganz kurz andeuten, wie ich bei meiner derzeitigen Arbeit an einer neuen Walter-Ausgabe solche Maximen umzusetzen versuche. Wobei ich allerdings auf das Papier angewiesen bleibe, weil de Gruyter bislang jedenfalls außerordentlich zurückhaltend ist mit der Realisierung digitaler Lösungen. Und das, was ich zeige, ist also zunächst einmal nur, sind Vorstufen zu einer Papierlösung, die man aber mit dem Setzer dann später auch nochmal genauer durchdenken muss. Das ist jetzt ganz kurz, das wäre jetzt der Wiener Hofton, also ein längerer Sangspruchton von Walter. Bisher haben Sie vor dem edierten Text in der Ausgabe von Christoph Pomeau also eine Tonnummerierung 10, dann eine Überlieferungsübersicht, welche Handschriften überliefern Strophen dieses Tones, das sind hier B, C, D und R. Und dann sehen Sie aber der Text, der dann folgt, das ist ein Text, der auf der Basis der Handschrift C hergestellt worden ist. Das wird jetzt etwas anders später realisiert werden. Es gibt nämlich jetzt neu, und wir müssen dann auch später schauen, wie wir das sozusagen nicht in einen Anhang packen, sondern komprimiert im Grunde genommen als Kontext des edierten Textes hinzufügen, damit wirklich der Rezipient und ich meine eben besonders auch der Studierende sofort zunächst einmal sich orientieren muss, was lese ich hier überhaupt. Hier kommen also neu hinzu Fassungskommentare. Das heißt, hier werden knapp, das lese ich jetzt nicht alles vor, hier wird knapp skizziert, welche Strophen in welcher Handschrift enthalten sind, welche inhaltlichen Schwerpunkte diese Strophen ausmachen, was sozusagen den Sammlungscharakter einer bestimmten Handschrift ausmacht. Das wird also für B geleistet, das wird für C geleistet, das wird dann für D geleistet und für R. Hier bei den Sangspruchtönen werde ich auf eine synoptische Edition verzichten. Ich lasse mich steuern durch die Größe der Varianz, die tatsächlich aufscheint. Ich werde also nicht mechanisch nur synoptisch edieren, sondern zunächst einmal schauen, wie groß ist die Varianz. Und bei den Sangspruchtönen ist es sowieso ja poetologisch etwas anders alles zu sehen als bei den Lieddichtungen. Aber auch ein Beispiel aus der Lieddichtung Walters, das wäre hier Ton 19. Bisher sieht es so aus, Sie bekommen einen Text in der Edition nach EUX, also nach der hypostasierten Vorstufe der Handschriften E und UX, wobei dann als Leithandschrift UX gilt.
Der Ton ist aber in vier Handschriften eben überliefert und auch in einer jeweils andersartigen Strophengruppierung. Hier wird es also jetzt so sein, dass es Fassungseditionen geben wird. Das heißt, es wird nicht ein einziger Ton ediert. Dann wird das Ganze textkritisch kommentiert. Das heißt, der Benutzer bekommt dann eine Erläuterung, eine Erklärung dafür, warum hier zwei Fassungen ediert werden und nicht vier zum Beispiel, sondern zwei. Und schließlich, das scheint mir auch ganz wichtig zu sein, eben im Blick auf die Eingangsvoraussetzungen von Studierenden heute, Erschließungshilfen. Das auch bei Ton 10, aber das habe ich jetzt hier weggelassen. Das heißt also, es wird zwei Fassungseditionen geben, dann eine Erläuterung, warum. Das kann ich mal ganz kurz vorlesen. Im Gegensatz zur 14. Auflage werden in der 15. zwei Fassungen ediert, eine nach den Handschriften WC und die zweite nach X. Der in der 14. Auflage, dieser Text hatte keine Stütze in der Überlieferung, weil nämlich eine andere Reihenfolge gewählt wurde, als sowohl in WC als EUX. Die Reihenfolge orientierte sich an einem frühen Vorschlag von Wackernagel. Zwar ist durchaus richtig, dass das Lied in der kommunizierten Reihenfolge in sich schlüssig ist, doch sind die überlieferten Reihenfolgen keineswegs unmöglich. Die beiden hier edierten Folgen repräsentieren handschriftlich geschützte Fassungen, die in dieser Weise von der Walter-Forschung noch nicht zur Kenntnis genommen worden sind. Das ist also ein knapper textkritischer Kommentar, der eben möglichst in die Ausgabe soll. Größere, umfangreiche Erläuterungen und Interpretationsansätze werden dann in einem separaten Band erscheinen. Und dann gibt es eben speziell für die Studierenden Erschließungshilfen. Soll also keine Übersetzung geben, sondern nur Erschließungshilfen, ähnlich wie sie etwa auch im Minnesangs Frühling sind, nur noch ein bisschen umfangreicher, die sich also auch auf grammatikalische Dinge wie hier eine Apokonu-Konstruktion oder auch hier, das scheint mir ganz wichtig, eine Stelle, die man zwar übersetzen kann, die aber von ihrem metaphorischen Arrangement her sehr schwierig zu verstehen ist, dass man das auch an Studierende weitergibt, das ist schwierig. Also sozusagen, mach dich nicht verrückt, wenn du es nicht verstehst. Diese Stelle ist wirklich schwierig und man muss längere Zeit drüber nachdenken. Und als letztes Beispiel 27, das ist eben nochmal, hier wird es zwei Fassungseditionen geben. Das Ganze wird wieder kommentiert. Warum? Die Handschriftenreihenfolgen werden kurz skizziert. Man sieht jetzt, es werden zwei Fassungen ediert. Es gibt aber im Grunde genommen 1, 2, 3, 4 handschriftliche Versionen von diesem Text. Mir scheint es hier wenig sinnvoll oder ein bisschen unökonomisch zu sein, alle vier abzudrucken. Aber der Benutzer wird sofort darauf eingestimmt, was begegnet ihm, wenn er sich nur etwa auf die Handschrift S konzentriert, was fehlt sozusagen gegenüber den anderen Handschriften. Also das sind so Überlegungen, die ich anstelle, diese Ausgabe mit einem, ja, also sozusagen die Verbindung von wissenschaftlichem Anspruch mit einer didaktischen Aufbereitung, also das zu verknüpfen, um eben im akademischen Unterricht diesen neuen Stand unserer Textwissenschaft auch herüberbringen zu können. Es ist noch vieles im Fluss, aber das ist ganz klar. Aber das ist sozusagen mein Ansatz und auch mein Appell, dass man also an die akademische Lehre bei all unseren editorischen Überlegungen doch energisch auch denken möge. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.